Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, zum Osterfest heute als Predigtext Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Spezereien, auf dass sie kämen und ihn salbten, nämlich den Leichnam Jesu, den sie 3 Tage vorher ins Grab gelegt hatten. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wird uns den Stein von der Tür des Grabes wälzen? Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling auf der rechten Seite sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagte seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, und dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Hört für meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der erste Punkt, eine Leiche ist verschwunden. Heller Aufruhr herrscht in der ganzen Stadt. Eine Leiche ist verschwunden und das war nicht irgendeine Leiche, es war die Leiche dieser Tage schlechthin. Sie hatte 3 Tage vorher das größte Schauspiel geboten, das Jerusalem seit langem gesehen hatte. Da hatte man den Mann als Hochverräter öffentlich hingerichtet. Fast die ganze Stadt war dabei. Der Mann war eine Sensation. Zahllose Wunder hatte er vollbracht. Nicht lange vor seiner Hinrichtung hatte er in Bethanien noch den toten Lazarus auferweckt, der 3 Tage im Grab gelegen hatte. Diesen Mann hatten die hohen Priester hinrichten lassen. Und sie wollten sichergehen, dass da jetzt nichts Dummes mehr passiert, dass diese Leiche jetzt endlich Ruhe gibt. Deshalb wurde das Grab versiegelt und durch einen Trupp Soldaten bewacht. Und jetzt ist die Leiche fort, spurlos verschwunden. Diese bestgesicherte und bewachte Leiche einfach weg. Das Grab ist leer, fast leer. Denn, das muss man schon als klare Provokation ansehen, die Leichentücher hat man dagelassen, fein, säuberlich zusammengelegt. So, als hätte da einer gar keine Eile gehabt, sich aus dem Staub zu machen. Die kriminalistischen Ermittlungen setzen ein. Wenn eine Leiche verschwindet, deshalb unser Thema heute mit Chefinspektor Knoblix auf der Spur des Ostergeschehens. Wenn eine Leiche verschwindet, ist die erste Frage, war die überhaupt tot? Chefinspektor Knoblix von Homeland Yard beginnt mit der Zeugenbefragung. Und wir machen uns an diesem Ostermorgen für einige Minuten mit ihm auf den Weg. Als erstes befragt Chefinspektor Knoblix die Soldaten des Hinrichtungskommandos. Kann die verschwundene Leiche möglicherweise gar nicht tot, sondern nur ohnmächtig oder scheintot gewesen sein? Ist sie vielleicht in der Nacht zum Ostermorgen zu sich gekommen, da einsam und allein in der Grabkammer, hat den Stein heimlich still und leise weggerollt und sich bei Nacht und Nebel davongeschlichen? Klare Auskunft der Soldaten, das ist völlig ausgeschlossen. Weil der Mann vorher schon so schwer ausgepeitscht worden war, ist er sogar schon erheblich früher gestorben als die beiden anderen, die man mit ihm gekreuzigt hat. Und weil sie ganz sicher sein wollten, dass er auch wirklich tot ist, haben sie ihm noch mit der Lanze tief in die Brust gestochen. Der war tot, sagen die Soldaten, mausetot, kein Zweifel. Inspektor Knoblix nickt. Die Vorstellung wäre sowieso absurd gewesen, selbst wenn der Mann nur ohnmächtig gewesen wäre. Aber nach der schweren Geißelung, der Kreuzigung, dem Stich durch die Lanze, der Mann war in jedem Fall so schwer verletzt und geschwächt, wie hätte der den schweren Grabstein wegwälzen sollen. Wir sehen die Frauen auf dem Weg zum Grab, mindestens drei, und die waren wahrscheinlich auch nicht vom Pave, die waren es hinlangen gewohnt, haben sich überlegt, wer wälzt uns den Grab, den Stein vom Grab? Drei starke Frauen hätten es allein nicht geschafft. Allein der Blutverlust, den der Mann erlitten hatte, ist da enorm gewesen. Der hätte vielleicht noch mit den Augenwimpern gezuckt, wenn er aufgewacht wäre, mehr nicht. Inspektor Knoblix macht sich weiter auf den Weg. Als nächstes will er die Soldaten befragen, die das Grab bewacht haben. Die Geschichte dieser Soldaten lautet, wir sind während der Wache eingeschlafen. Und während wir schliefen, haben sich die Jünger angeschlichen, den Grabstein weggerollt, die Leiche geklaut. Inspektor Knoblix hakt nach, aber die Soldaten bleiben dabei. Genau so war's. Inspektor Knoblix schüttelt innerlich den Kopf. Die Sache stinkt gewaltig. Aus vielen Gründen. Erstens, Soldaten schlafen auf der Wache nicht ein. Nach Matthäus handelt es sich auch nicht um irgendwelche Soldaten, sondern um römische Soldaten. Möglicherweise waren es sogar die vorher in Vers 27 genannten Soldaten des Statthalters. Das war die sogenannte Prätorianische Garde. Das war eine ausgesprochene Eliteeinheit. Aber ganz egal, ob es einfache oder Elitesoldaten waren, wenn ein Soldat auf Wache schläft, wird er eines ganz gewiss nicht tun, es zugeben. Es wäre das Allerletzte. Er würde jede erdenkliche Lügengeschichte auftischen, um das zu vertuschen. Wachvergehen, ich habe extra nochmal im Internet zu diesem Thema recherchiert, Wachvergehen waren bei allen Armeen schwerstwiegende Verstöße, die hart und brutal bestraft wurden. Bei den Römern drohte einem Soldaten, der seinen Wachauftrag nicht ordentlich ausführte, das sogenannte Fustuarium. Zunächst berührte der Centurio, der Hauptmann der Hundertschaft, einem mit einem ihm vorbehaltenen Stock, der seine Macht symbolisierte, den Täter und anschließend prügelnden Soldaten der eigenen Einheit, den Kameraden mit Knüppeln zu Tode oder steinigten ihn. In ganz seltenen Fällen ermöglichte man dem Soldaten während dieser Strafe die schändliche Flucht aus dem Lager und ließ ihn dann in Schimpf und Schande und schwerst verletzt davonkommen. Wer würde angesichts einer solch drohenden Strafe freiwillig zugeben, dass er geschlafen hat? Wenn sie wirklich geschlafen hätten, sollten die alle miteinander nicht aufgewacht sein, während da ein zentnerschwerer Grabstein direkt neben ihren Häuptern weggerollt wird. Und wenn sie wirklich geschlafen hätten, woher wissen sie dann, was passiert ist, während sie geschlafen haben? Dass die Jünger kamen und die Leiche geklaut haben. Das war doch ganz offensichtlich eine konstruierte Geschichte. Inspektor Knoblix wusste damals noch nicht, was wir wissen, denn er hatte nicht die Bibel, das Neue Testament, nicht den Bericht des Matthäus. Wir wissen da mehr. Die hohen Priester hatten diese Lügengeschichte erfunden und die Soldaten bestochen, dass sie das erzählen und offensichtlich ihren Einfluss beim Statthalter geltend gemacht, dass die nicht bestraft wurden. Und außerdem, welcher Dieb wickelt in aller Seelenruhe in der Grabkammer eine Leiche aus den Leichentüchern, legt, während draußen vor dem jetzt ja offenen Grab, Stein muss ja vorher weggewälzt werden, direkt ein paar Meter nebendran liegt der angeblich schlafende Trupp von Soldaten, legt fein säuberlich die Leichentücher zusammen und schleppt dann die splitterfasernackte Leiche durch die Gegend. Absurd. Nein, Inspektor Knoblix ist klar, so kann es nicht gewesen sein. Er fasst seine ersten Erkenntnisse zusammen. Jesus war tot, kein Zweifel. Die Geschichte der Soldaten ist erfunden, das merkt ein kleines Kind. Das Grab ist leer, die Leiche ist weg, es kann jeder sehen. Aber was ist dann wirklich passiert? Inspektor Knoblix kratzt sich gedankenversunken am Kopf. Was behaupten da einige? Sollte der wirklich? Aber das kann doch gar nicht sein. Sollte dieser Jesus wirklich von den Toten auferstanden sein? Auch heute gibt es viele, die sagen, gibt's doch gar nicht. Kann man doch einem aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts nicht zumuten. Und trotzdem, es ist die historisch eindeutig beweisbare Botschaft von Ostern, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Er ist seinen Jüngern begegnet. Er lebt. So wahrhaftig, wie er an Karfreitag gestorben ist, so wahrhaftig ist er am Ostermorgen auferstanden, damit auch wir wahres und ewiges Leben haben können. Und damit kommen wir zum Zweiten. Jesus ist auferstanden. Ist das denn so wichtig? Genügt es nicht, dass die Botschaft von Jesus weitergeht? Genügt es nicht, wenn die Botschaft von Karfreitag und Ostern uns zu ein bisschen Mitmenschlichkeit anregt? Nein, es kommt alles darauf an, dass Jesus an Ostern wirklich von den Toten auferstanden ist. Sonst ist der ganze christliche Glaube keinen Pfifferling wert. So sagt die Bibel selbst. So haben wir es als Lesung gehört, wie es Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 13 folgende: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube, Elberfelder übersetzt, inhaltslos. Luther hat gesagt, nichtig, vergeblich, null und nix wert. Dann sind wir Christen die elendesten Tröpfe auf dieser Welt. Warum? Wir dürfen zwar schon in diesem Leben Gottes Hilfe erfahren, auf vielfache Weise, aber das Entscheidende ist doch etwas ganz anderes, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass ein Leben in ewiger Herrlichkeit bei Gott auf uns wartet. Und deshalb sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Vers 19, 1. Korinther 15. Das Leben von Christen ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und das prägt hoffentlich ihr Leben schon in diesen Tagen auf dieser Erde. Das heißt, sie müssen nicht auf Biegen und Brechen reich werden, damit sie sich in diesem Leben möglichst alles leisten können und nichts zu kurz kommen. Sie müssen deshalb nicht mit Lug und Trug Geld und Besitz an sich bringen, wenn es ehrlich schon nicht geht. Sie müssen nicht jedem Vergnügen hinterherjagen. Sie können im Gegenteil ihr Geld, ihre Zeit, ihre Kraft in andere Menschen investieren. Ihr oberstes Ziel ist nicht so viel Vergnügen wie nur irgend möglich aus 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahren herauszuquetschen. Zum Vergnügen haben Sie eine Ewigkeit. Sie leben auf die Ewigkeit hin. Wenn jetzt aber die Ewigkeit ausfiele, dann hätten wir Christen die A-Karte gezogen. A steht nicht für erste Klasse hier, sondern für ein Wort, das ich im Gottesdienst nicht aussprechen möchte. Aber die jungen Leute wissen schon, was es heißt, wenn man die A-Karte gezogen hat. Dann steht man mit leeren Händen da. Und das ist genau das, was Paulus meint. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Auferstehung und keine Ewigkeit für uns. Und dann stehen alle, die an Jesus geglaubt haben, am Ende mit leeren Händen da. Dann war unser ganzer Glaube nichts als eine große Seifenblase. Dann sind Christen die Narren, die zu Recht von der ganzen Welt ausgelacht und verspottet werden. Dass allerdings die Ewigkeit ausfallen könnte, darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen. Tut sie gewiss nicht, so gewiss Jesus auferstanden ist. Es ist interessant übrigens, dass sogar die bibelkritischen Theologen, die die Auferstehung Jesu eigentlich bestreiten, das gleichzeitig zugeben, dass Jesus auferstanden sein muss und dass Jesus den Jüngern begegnet sein muss. Warum? Weil sie wissen und bestätigen, ohne Auferstehung Jesu, ohne leeres Grab, ohne Erscheinungen des Auferstandenen, gäbe es keinen christlichen Glauben. Und keine Gemeinde Jesu. Die Jünger waren nach Karfreitag so total schlapp und deprimiert. All ihre Hoffnungen hatten sich komplett in nichts aufgelöst. Die waren völlig verzweifelt und verzagt und wären in ihr altes Leben zurückgekehrt, wenn ihnen Jesus nicht als der Auferstandene begegnet wäre. Das ist eigentlich jedem historischen Forscher glasklar, auch wenn er die Auferstehung auf der anderen Seite noch so sehr leugnet. Jeder weiß, es müssen außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben nach Karfreitag, die die Jünger neu mit Kraft, mit Zuversicht, mit Mut erfüllt haben, diese Botschaft zu verbreiten. Der Auferstandene muss ihnen begegnet sein, ohne alle anderen Zeugenberichte. Nur allein aus dieser einen Überlegung, sonst wäre der christliche Glaube nach Karfreitag tot gewesen. Mitgekreuzigt. Finito. Das leere Grab allein hat es nicht gemacht. Wir sehen an den Osterberichten, dass nur Johannes, interessanterweise allein der Apostel Johannes, fing am leeren Grab an zu glauben. Dem ganzen Rest hat das leere Grab allein noch nichts gesagt. Erst die Erscheinung des Auferstandenen. Ohne Osterereignis gäbe es kein Osterzeugnis. So einfach. Denken wir aber noch ein bisschen weiter. Warum ist Ostern auch für uns heute so wichtig? In der Auferstehung erweist sich Gott als Gott. Wer die Auferstehung bezweifelt, der leugnet, dass Gott Gott ist. Denn warum sollte der lebendige Gott keine Toten auferwecken können? Dann wäre er nicht Gott. In der Auferstehung erweist sich Gott als der unvorstellbar Stärkere. Gott ist eben nicht der ohnmächtige Gott, der zwar solidarisch, aber letztlich hilflos mit uns leidet. Das wird heute zwar von unzähligen Kirchenoberen gelehrt, ist aber blanker Unsinn und das absolute Gegenteil von der biblischen Botschaft. Gott ist der, dessen Macht all unsere Vorstellungsmöglichkeiten sprengt. Gott ist der Stärkere. Stärker sogar als der Tod. Seine Macht kennt keine Grenzen. Nichts kann ihn aufhalten. So wie das Grab diesen Gott nicht halten konnte, so gibt es nichts auch in unserem persönlichen Leben, nicht in unserer Familie, nicht an unserer Arbeitsstelle, nicht in unserer Gemeinde, nichts auf der ganzen Welt, was diesen lebendigen Gott aufhalten könnte. Er ist der Herr. Wir glauben doch nicht an einen alten Datterkreis. Wir glauben an den lebendigen, allmächtigen Gott. Im unendlichen Vertrauen dürfen wir deshalb mit allen Dingen zu ihm kommen. Ostern ist der größte Beweis, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so wie Gott am Ostermorgen den Stein vom Grab gerollt hat und Jesus von den Toten auferweckt hat, so kann er auch alle Barrieren und Hindernisse in unserem Leben beiseite räumen, die ein freies, ein erfülltes Leben verhindern wollen. Gott schafft Widerstände beiseite, so wie den Stein am Grab. Und die Auferstehung signalisiert den Endsieg über den Tod. Die Auferstehung Jesu ist ja keine einmalige Sache, sie ist der Beginn. Für uns alle hat Jesus den Tod besiegt. Wir alle sind eingeladen, uns von Jesus ewiges Leben schenken zu lassen, indem wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Was für ein Vorzeichen für unser Leben sind diese drei Tatsachen. Menschen, die zu Jesus gehören, braucht nichts zu erschüttern und nichts zu ängsten, denn sie gehören zu dem allmächtigen Herrscher des Himmels und der Erde. In seiner Hand sind sie geborgen. Das ist auch der Hintergrund für das sichere Wissen, das Paulus in Römer 8, 28 formuliert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Warum kann das sein? Weil Jesus der Herr ist über alles. Über absolut alles die Macht hat. Deshalb kann er auch alles für uns zum Besten wenden. Was für eine Perspektive für unser Leben. Mit Jesus hat unser Leben ein sicheres Ziel. Da waren wir am Karfreitag schon, denn Jesus ist uns vorausgegangen, uns eine Wohnung zu bereiten in der ewigen Heimat des Vaters. Sollte auch nur eine dieser Wohnungen leer bleiben? Wäre ein dramatischer Gedanke, liebe Geschwister. Ich knüpfe an den Gedanken von Karfreitag an. Mahagoni- oder Palisander beschlagene Tür, Messingschild, mein Name drauf und stellt euch vor, die Wohnung in der Herrlichkeit des Vaters, wo euer Name draufsteht, bleibt eine Ewigkeit leer. Wie dramatisch wäre das? Weil einer von uns die Liebe und das Heilsangebot Gottes ausschlägt. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt der heutigen Predigt. Bin ich mit Jesus verbunden? Habe ich persönlich Gewissheit meines Heils? Gehe ich auf die Auferstehung zum ewigen Leben zu? Kann man das wissen? Ja, das kann man wissen. Mehr noch, man muss es wissen. Die meisten von uns bekommen regelmäßig ihren Kontoauszug von der Bank oder sie überprüfen ihren Kontostand heute online. Aber sicher ist sicher, man guckt, man muss ja wissen, ob das Monatsgehalt eingegangen ist. Wir sehen, wegen ein paar Tausend oder sogar auch nur wegen ein paar hundert Euro würden sich die meisten von uns nicht die kleinste Unsicherheit erlauben. Da prüfen wir und gucken nach. Aber wenn es um unser Leben geht, wenn es um unsere Ewigkeit geht, da sollten wir es einfach auf gut Glück drauf ankommen lassen, wird schon gut gehen. Ohne Sicherheit, ohne letzte Gewissheit, das wäre töricht. Und so viel Torheit mutet uns Gott nicht zu. Die Botschaft der Bibel ist deshalb voller Heilsgewissheit. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wer also hat das Leben, heute schon und in Ewigkeit? Wer darf sich sicher, absolut und hundertprozentig gewiss sein? Jeder, der an Jesus glaubt. Jeder, der ihn als seinen Herrn und Heiland aufgenommen hat. Ich habe heute Morgen nochmal bei der Überarbeitung der Predigt ins Griechische reingeguckt und nach dem griechischen Wort, das da steht, ist ein bisschen komische Formulierung, gell? Wie viele ihn aufnahmen. Wie nehmen wir Jesus auf? Das griechische Wort heißt eigentlich fassen, ergreifen, festhalten. Jetzt brauchen wir Jesus nicht festhalten, der läuft uns sowieso nicht davon. Es hat aber eine Bedeutung und die ist hier gemeint, wenn ich jemanden in mein Haus aufnehme, zum Beispiel als Gast. Und Gastfreundschaft hat da im Orient eine ganz hohe Bedeutung. Da steht dieses Wort im Griechischen. Ich nehme jemanden in mein Haus auf. Und genau das ist gemeint. Ich nehme Jesus in mein Leben, in meine Familie, für mich persönlich, in meinen Haushalt auf und sage, Herr, du sollst nicht nur Gast sein, der morgen wieder geht oder übermorgen, sondern du sollst bei mir bleiben, mein ganzes Leben lang. Das meint es, wie viele ihn aufnahmen, die Tür aufmachen. Das ist das Bild, ich stehe vor der Tür und klopfe an, machen die Tür auf, lassen Jesus rein und sagen, ich will zu dir gehören und du sollst zu mir gehören. Deshalb müssen wir immer wieder ganz gründlich aufräumen mit den beiden schlimmsten Irrlehren unserer Zeit. Die erste, dass alle Menschen Gottes Kinder seien und damit gerettet. Stimmt nicht. Gott liebt alle, aber seine Kinder sind sie nicht. Dass mindestens dieser zweite große Irrlehre alle christlich Getauften in den Himmel kommen, wird von den Kirchen zwar auf allen Kanälen behauptet und verbreitet, stimmt nicht. Gottes Wort sagt uns ganz klar, wer sein Kind ist und in den Himmel kommt. Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Kommt von der Taufe nichts, von der Kirchensteuer nichts, vom Gottesdienstbesuch nichts, sondern vom Glauben. Alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen mit ihrem ganzen Leben Tag für Tag. Ja, neulich hat jemand gefragt, ob man Glauben wirklich mit Vertrauen übersetzen kann. Ja, das ist genau die wörtliche Übersetzung. Heißt, ich vertraue Jesus, darum geht es im Glauben. Ich vertraue ihm jeden Tag, jede Stunde meines Lebens. Und wer so sein Leben Jesus anvertraut, der wird damit ein Kind Gottes und hat das Leben. Und Jesus lädt auch heute Morgen ein, nicht mit der Geisterstimme aus dem Grab, sondern mit der Stimme des lebendigen Gottes vom Thron der Herrlichkeit. Ich hab dich lieb. Ich möchte deinem Leben Klarheit, Sinn und Ziel geben. Ich will dich begleiten, Tag für Tag deines Lebens bis hinein in die Ewigkeit. Dass doch jeder diese Einladung annimmt und weiß, auch über mein Leben hat der Tod keine Macht mehr. Ich gehöre zu Jesus, heute und in Ewigkeit. Amen.